Hallo zusammen.
Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Eurovision, dein ESC-Podcast, der Podcast rund um den Eurovision Song Contest und zwar heute in einer Bonusfolge. Hallo Johannes.
Hallo Bernhard.
Vielleicht haben wir heute den ein oder anderen neuen Zuhörer, der außerhalb der Reihe mal reinhört, denn in 2 Tagen beginnt er der deutsche Vorentscheid für den Eurovision Song Contest.
Chefsache sozusagen. Stefan Raab macht das Ganze federführend mit RTL und der ARD.
Ich freue mich einfach schon riesig, einfach aus dem Grund, weil wir einen Vorentscheid haben, der wieder über mehrere Wochen geht. Das ist doch herrlich, oder?
Ich glaube auch, vor allen Dingen auch einen, der zu einer Sendezeit läuft, die perfekt ist. 20.15 Uhr, dreimal bei RTL, einmal in der ARD, dann das große Finale. Da konnten wir die letzten Jahre nur von träumen, überhaupt zur besten Sendezeit zu laufen.
Ja.
Da man ja fast ins Nachtprogramm verbannt worden ist.
Ja, das ist uns ESC-Hardcore-Fans natürlich auch scheißegal. Wir gucken das ja sogar um 4 Uhr morgens. Aber für die breite Masse, um mal auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen, ist das natürlich toll, dass das jetzt zur Primetime läuft. Sogar auf meinem Lieblingssender RTL, weil da ja auch immer das Dschungelcamp läuft. Das finde ich super und ich freue mich, ich möchte wirklich, bin ganz gespannt, ich habe ja auch Karten dafür, ich werde ja auch vor Ort sein. Es gab so viele verschiedene Vorentscheide, die man sich in den letzten Jahren in Deutschland angucken konnte, das wird sicherlich wieder ein Highlight auf der ESC-Reise bis Basel.
Ja, das stimmt. Also gerade hat man ja auch einen der größeren Vorentscheide dann dieses Jahr, das gefällt mir besonders gut.
Und wenn man bedenkt, es ist wieder Chefsache, wie du sagst, Stefan Raab sucht wieder und der hat ja damals auch Lena entdeckt, 2010. Das heißt, der hat ordentlich ESC-Geschichte geschrieben, auch nicht nur mit Lena, sondern er war ja auch selber in den 2000ern beim ESC. Also der hat schon einigen ESC-Bezug und ich bin jetzt auch ganz gespannt, ob es, das ist ja alles auch schon Jahre her, ob das wieder klappen kann, den Erfolg zurückzubringen.
Ja, Mats Mutzke hatte ja seine Finger auch im Spiel gehabt, bei Gildo Horn ebenso. Also der weiß schon, wie es beim ESC läuft. Das war ja alles aus deutscher Sicht nicht unerfolgreich. Und das Konzept sozusagen für die Show, in der Roman Lob ausgewählt worden ist, stammt ja auch von ihm. Das war ja im Prinzip eine ähnliche Nummer wie bei Lena, nur einen Tick anders.
Ja, und wir gucken in den nächsten Tagen übrigens, für alle, die das wissen wollen, nochmal genauer auf die Shows, die dann bei RTL laufen. Es gibt schon Termine, an denen wir unsere Podcasts veröffentlichen. Über die Chefsache sprechen wir am kommenden Montag und am kommenden Dienstag. Und dann geben wir euch die weiteren Sendetermine, denn wir besprechen jede Show natürlich intensiv als kleines Herzensthema. Und heute wollen wir uns ein bisschen nostalgisch drauf einstellen. Also mal einmal gucken, was ist eigentlich in den letzten 50 Jahren mit Deutschland beim ESC passiert, denn wir sind ja schon von Anfang an quasi mit dabei bei diesem Projekt Eurovision Song Contest.
Genau. Und zwar seit 1956 gibt es den ESC, damals noch unter anderem Namen. Haben wir, glaube ich, schon x-tausend Mal besprochen. Stimmt. Auf jeden Fall sind wir von Anfang an dabei gewesen. Jedes Mal haben wir teilgenommen. Es gab nur eine einzigste Ausnahme dabei. Das war nämlich 96, da musste man sich vorqualifizieren. Das hat mit dem Song Planet of Blue von Leon nicht funktioniert. Das war das einzige Mal, wir haben zwar teilgenommen, wir waren aber nicht in der großen Show dabei.
In der Vorrunde quasi ausgeschieden.
Ja, aber ohne Bühnenauftritt sozusagen. Ja. Es gab ja sonst für andere Länder in späteren Jahren immer Halbfinals, wenn es nicht genug waren. Damals gab es eine Vorauswahl und daran sind wir gescheitert zum einzigsten Mal.
Ansonsten haben wir immer teilgenommen, also so eine verlässliche Sendung im Jahr, wo man immer ganz genau weiß, da wird Deutschland dabei sein. Ja, weil Deutschland auch ein großer Geldgeber ist und man deswegen ja auch fürs Finale qualifiziert ist. Da haben wir jetzt einfach mal Glück.
Ja, genau. Dadurch, dass wir Big Five Mitglied sind, ist auch teilweise eine Sendung, wo vielleicht Leute uns zuhören, die es nicht so häufig verfolgen. Es gibt die Big Five, die ist jedes Jahr beim Eurovision Song Contest direkt fürs Finale gesetzt, weil man halt einer der großen Geldgeber des ESCs und das Ganze finanziert, sozusagen. Trotz dieser häufigen Teilnahmen und dass wir nie die beleidigte Leberwurst gespielt haben und gesagt haben, wir setzen jetzt ein Jahr aus oder uns kreative Pausen genommen haben wie andere, sind wir nur so durchschnittlich erfolgreich beim ESC, gerade in der jüngeren Vergangenheit. Wir können zwar zwei Siege aufweisen, nämlich 1982 durch Nicole in Harrogate.
Ein bisschen Frieden, da 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 da. Schön.
Und du singst gleich das andere auch nochmal an. Das war dann 2010 in Norwegen.
Love, oh love, da 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 da, like a satellite, das war Lena.
Genau. Diese beiden Songs und diese beiden Künstlerinnen haben gewonnen und konnten somit unsere einzigsten beiden Siege vorweisen. Dafür, dass wir so lange mitmachen, ist es in Relation nicht so viel. Wir konnten zwar mit vier weiteren zweiten Plätzen, nämlich 80, 81, 85 und 87 Punkten, und fünf weiteren dritten Plätzen.
Ja, und dann hatten wir noch gefühlt 37 letzte Plätze, und zwar alle in den letzten 10 Jahren.
Das ist halt so das Ding. Also paar Mal Dritter, paar Mal Zweiter, aber nur zweimal Erster. Und in der jüngeren Vergangenheit, wenn man mal ehrlich ist, deswegen muss man auch den Erfolg immer in Relation sehen. Egal, was es jetzt dieses Jahr wird. Ich lese nur mal so ein paar Plätze vor. Der letzte größere Erfolg war Lena 2010. Die beiden Jahre darauf, wo Lena nochmal antrat in Düsseldorf, wurde sie nochmal Zehnte. Roman Lob, dann nochmal Achter. Danach ging es steil bergab. Platz 21, 18, 27, 26, 25. Der einzigste tolle Ausreißer, Michael Schulte, damals in Lissabon, wurde Vierter. 25. 25. 25. und letzter, 26. und letzter. Und letztes Jahr ein kleiner Achtungserfolg. Deswegen ist das eigentlich für Isaac sehr hoch zu bewerten. 12. wurden wir letztes Jahr. Und ich glaube, dass die Erwartungen, wenn man die Aussagen der vom NDR sich anguckt, dass man die Zusammenarbeit schon wieder beenden wird, wenn man nicht gewinnt, sehr hoch gestapelt sind. Aber die Erwartungshaltung ist ja ganz klar Top Ten. Ich glaube, alles andere wäre ein klarer Misserfolg.
Ja, wenn man nochmal auf Isaac guckt, es war ein Teilnehmerfeld von 37 Ländern. Wenn man da 12. wird, dann ist das ein Erfolg, würde ich sagen. Gerade auch, wie du auch vorgelesen hast, da gab es etliche Platzierungen, wo man sagen würde, ach, letzter, vorletzter oder unter den Bottom 5 im Finale. Damit kann man sich nicht brüsten. Aber es kann nicht immer Pole Position oder Top 5 sein. Aber natürlich sollte man sich ein Ziel stecken, vielleicht nicht Erster zu werden, aber Top 10 wäre doch toll.
Top 10 müsste das Ziel sein. Und ich könnte auch da verstehen, wenn der NDR sagen würde, wenn wir nicht mal Zehnter werden, ich glaube, dann müssten wir überlegen, ob das so Sinn macht weiterhin, weil das muss schon ein angepeiltes Ziel sein, weil ich glaube, ganz billig wird das Ganze nicht sein.
Wir werden es ja spätestens am Wochenende sehen, dann können wir auch drüber sprechen, wie viel da investiert wird. So ein Vorentscheid kostet natürlich viel, alleine sich ein Konzept zu überlegen, denn das war in den letzten Jahren, da wurde auch sehr, sehr viel gespielt. Wir kennen in den 90ern, 2000er Jahren das klassische Verfahren, wo einfach das Publikum befragt wurde, abgestimmt wurde, teilweise auch Jurys mitentschieden haben. Stefan Raab hat ja bei Lena auch schon damals, als Lena entdeckt wurde, einen riesigen Vorentscheid gehabt, der über mehrere Wochen ging, wo auch Zuschauer abstimmen konnten. Wir erinnern uns an eine Live-Blitz-Tabelle, die ebenfalls aus der Feder von Raab stand, die extrem in der Kritik stand, wo Voting-Ergebnisse während der Sendung eingeblendet wurden.
Ja.
Dann ging es weiter, man hat in einem Jahr dann mal das ESC-Voting-System verwendet, Jury und Televoting zusammengerechnet. Dann gab es in einem Jahr Künstler, die zwei Songs eingereicht hatten, gespickt mit lauter süßen kleinen Skandalen. Wer da Lust hat und das noch nicht gehört hat, wir haben in der letzten Weihnachtszeit sehr, sehr viel über Skandale gesprochen, auch im deutschen Vorentscheid. Es wurde, glaube ich, schon irgendwie alles einmal ausprobiert, was den deutschen Vorentscheid betrifft. Bloß mit solchen süßen Kennenlernvorrunden, so gab es das jetzt noch nicht, zumindest nicht mit so vielen Teilnehmenden.
Nee. Und das demografische Voting aus Schweden haben wir bisher auch noch nicht kopiert.
Da hast du recht. Ja, da nehmen wir uns noch ein paar Jahre mit Zeit, oder?
Wir haben eher immer so aufs Radio-Voting gesetzt, das innovativste
Nicht. Ja, das hat man dann Gott sei Dank auch verworfen. Hoffentlich kommt das in diesem Jahr auch nicht wieder.
Oh, wenn das wiederkommt, Bernhard. Ja, also ich bin da sehr gespannt, wie es im Endeffekt wird. Wir haben vieles ausprobiert. Manches hat sich bewährt, manches nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Show.
Wir nehmen einfach alles das, was wir jetzt am Wochenende sehen und reflektieren das in unserem Podcast und beschäftigen uns heute wirklich nur zum Warmwerden mit allem, was schon in der Vergangenheit gewesen ist. Ich habe nämlich noch eine Top 5 mitgebracht, Johannes.
Die besten deutschen ESC-Songs?
Ja, meiner Meinung nach. Also ich habe da keine Statistik für verwendet oder irgendwen befragt, ja, außer mich selbst.
Okay.
Aber einfach mal, wer gibt ja bestimmt Leute, die am Freitag und am Samstag einschalten und vielleicht vorher irgendwie im Auto sitzen, von der Arbeit zurückfahren und mal eine ESC-Playlist sich erstellen wollen oder reinhören wollen. Was war denn so Schönes in Deutschland in den letzten Jahren im Angebot? Und ich habe eine Top 5 aufgestellt. Ich habe die Siegersongs nicht mit reingenommen. Ich glaube, die sind ja jedem relativ geläufig.
Ja.
Aber der ein oder andere Anspieltipp ist dabei meine Top 5. Soll ich mal sagen?
Mach das mal.
Vergleich mal. Ich denke, da sind auch einige deiner Lieblingslieder dabei. Mhm. Also ein Highlight war zum Beispiel, ach so, was ich nicht mit reingenommen habe, waren die No Angels von 2008.
Da bist du befangen.
Genau. Aber die fand ich auch toll. Was ich aber super fand, war 2001, Michelle, die Schlagersängerin Michelle, die wird ja jedem auch noch ein Begriff sein. Wer Liebe lebt, soll ich das auch mal ansingen? Das wäre schrecklich. Wer Liebe lebt, jetzt müsste das doch jeder kennen.
Ja, Michelle kann es tatsächlich besser.
Ja, denn sie ist auch in die Top 10 gekommen. Mhm. Das war quasi die Belohnung dafür. Ja. Fand ich einen großartigen Song, den höre ich auch jetzt immer noch gerne. Und ich war auch letztens auf einem Michelle-Konzert, da hat sie den auch gespielt. Ist ein Klassiker.
Ja, und damals extrem gut gesungen. Ich glaube, das hat geholfen.
Ja, also richtig, richtig schön. Das war 2001. Mein Platz 4 ist von 1962. Mhm. Habe ich als Kind schon immer gehört, nachher erfahren, das war beim ESC Zwei kleine Italiener.
Ja?
Ja. Zwei kleine Italiener, na, 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 na. Und das ist der Beweis auch dafür, das ist ja auch ein Lied, was einem sehr geläufig ist, wo aber nicht unbedingt jeder weiß, dass das mal beim Eurovision Song Contest oder damals beim Grand Prix Eurovision de la Chanson war. Und das finde ich toll, dass sich manche Lieder bis heute durchgesetzt haben als Evergreens mit dem Ursprung beim ESC. Mein Platz 3 ist natürlich Wadde Hadde Dude Da. Von 2000 von Stefan Raab. Damit hat er ja auch so ein bisschen Trash in die ganze Sendung gebracht.
Er wäre eigentlich hochmodern gewesen in den letzten Jahren mit dieser Art zumindest der Präsentation.
Du meinst also, Stefan Raab hat schon hat schon den Weg freigemacht für Berja, Sanja und Kerje.
Ja, so ungefähr. Es war doch mit, was waren es, beleuchtete BHs am Ende oder so.
Ja, und alleine dieses weiße Elvis-Outfit mit den Plateauschuhen.
Dann irgendwas zu singen, was im Prinzip kaum einer versteht. Also als Deutscher war es ja schon sehr schwierig. Ich glaube, wie man das durch Übersetzungsmaschinen heutzutage jagen würde, wäre sehr interessant.
Ja, er hat den Zahn der Zeit damals getroffen und das in der folgenden Zeit ja dann auch noch das ein oder andere Mal öfter.
Ja, und gleichzeitig irgendwo diese Mischung zu haben. Damals war es ja deutlich konservativer noch als heutzutage. So vom Ganzen her. Und es war ja schon sehr polarisierender Auftritt so im Gesamten.
Ja, also das ist toll. Da denke ich immer wieder dran zurück. Das ist ein Stück deutsche ESC-Geschichte. Ebenso wie mein Platz 2. Auf meinem Platz 2 sind nämlich gleich 3 Lieder. Nämlich alles von Katja Epstein.
Okay.
Ne? Katja Epstein ist im Jahr 1970 und 1971 und im Jahr 1980 beim ESC angetreten.
Und immer auf dem Treppchen.
Immer auf dem Treppchen und auch Lieder, die wir alle kennen. Wunder gibt es immer wieder. Das sollte fast jedem ein Begriff sein. Ja. Dann gab es noch den Titel Diese Welt und Theater kennt ja auch kennen ja auch ganz viele großartige Sängerinnen. Heute ist die Rothaarige, die immer wieder zum ESC zurückkehrt, eine andere, nämlich Valentina Monetta aus San Marino.
Und die haben wir seit Jahren nicht mehr gesehen.
Sie sollte mal wiederkommen. Ja. Damals hatte diese Rolle scheinbar Katja Epstein. Und sie hat Riesenerfolge gefeiert, dreimal beim ESC zu sein und immer in der Top 3 zu landen. Da, das sind Zeiten, die gibt es heute nicht mehr.
Nee, das ist vorbei. Lass mich raten, dein Lieblingssong. Wenn's nach deiner Dings ist Joy Fleming mit, dass ein Lied kann eine Brücke sein?
Natürlich, Johannes. Das ist für mich so zeitlos.
Ja.
Wobei man ja sagen muss, damals war das nicht zeitlos. Damals ist es grandios gescheitert.
Ja.
Zumindest für die Erwartung. Ich glaube, man hat sehr, sehr viel, eventuell so einen Treppchenplatz auch international vorausgesagt. Und Joy Fleming ist, wenn ich mich nicht täusche, 17. damals mit geworden. Das war im Jahr 1975. Ein Lied kann eine Brücke sein. Und dann so ein grünes Kleid. Und ich gucke es mir immer noch gerne an. Und ich liebe ja auch Joy Fleming und diese Vocal Performance, die sie da geliefert hat. Es ist einfach nur grandios und auf jeder ESC-Party, wenn das gespielt wird, mein Gott, mir fliegt der Schlüpper.
Ein sehr toller Song, auch für die Zeit damals. Leider hat es nicht so funktioniert, aber das war einfach ein Snap.
Ja, aber die Message, die ist bis heute noch da und egal ob im deutschen Vorentscheid, in Litauen, in der Ukraine, egal wo und auch beim ESC selber, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, ein Lied kann eine Brücke sein, das ist die Aussage des ESC. Mhm. Das ist auch die Aussage, die ein deutscher Vorentscheid haben sollte. Ein Lied kann eine Brücke sein, von mir zu dir, von Land zu Land, ja, und vor allem mit einer friedlichen Mission. Und das hat Joy Fleming vor etlichen Jahrzehnten, 1975 bereits gesungen und ich finde das bis heute geil.
Ja, das stimmt. Ich muss sagen, du hast für mich in meiner Liste zwei vergessen und ich muss sagen, ich war ein Riesenfan von Michael Schultes Song, der 2018 Vierter wurde, den fand ich wirklich toll.
Der war ja so ein bisschen dann der Jesus von Deutschland. Der hat ja dann wirklich so aus so einer ganz langen Durststrecke, wo man echt verzweifelt ist, hat der ja Deutschland wieder so ein bisschen emporgehoben. Ja. Und wir haben ESC-Geschichte geschrieben mit einem vierten Platz.
Ja, und auch einer guten Umsetzung auf der Bühne. Man hat sich einfach mit Helene Forera die LED-Leinwand geteilt. Da es in dem Jahr aus Kostengründen, hat man gesagt, Lissabon macht einen kostengünstigen ESC. Und dadurch gab es keine. Und so hatte man ein Alleinstellungsmerkmal in einer guten Umsetzung, mit einer tollen Stimme, einem tollen Kandidaten und einem tollen Song, You Let Me Walk Alone, fand ich wirklich toll. Sehr, sehr stark. Und so der einzigste Lichtblick der letzten Jahre gewesen, wo es in die Top Ten ging. Und welchen Song du vergessen hast, der für mich unheimlich präsent war und der gefühlt auch immer noch auf ESC-Partys irgendwann mal läuft oder zumindest
vor Konzerten. Naiv von Marie Reim.
Ne, der war nicht beim ESC.
Ach so, ja, ja, okay. Ja. Da war der Wunsch wieder Vater des Gedanken.
So naiv. Warst du ein bisschen naiv, Bernhard? Vorsicht, Flachwitz. Ich meine natürlich Genghis Khan mit Genghis Khan. Auch ein vierter Platz tatsächlich.
Stimmt.
Das ist so ein richtiger Klassiker. Und vor.
Hey, Alter, oh, Alter, du.
Also ich finde, Genghis Khan hatte was. Wäre vielleicht in der heutigen Zeit, würde man den wahrscheinlich irgendwie textlich auseinandernehmen. Da ist irgendwie
das wäre heutzutage wär das kulturelle Aneignung.
Kulturelle Aneignung mit einem relativ brutalen Feldherrn einen Song zu machen. Ha, man weiß es nicht. Würde wahrscheinlich nicht mehr so funktionieren aus damaliger Sicht. Deswegen funktioniert der, glaube ich, heute auch noch, dass man ihn spielen darf. Ein toller Song.
Stimmt, den hatte ich vergessen. Aber man kann natürlich nicht alles in eine Top 5 quetschen.
Wie in den Jahren dann alles von Ralf Siegel, der 89 Vierter wurde, 80 mit Theater und Katja Epstein Zweiter, dann mit Lena Verleitis 81, dann nochmal Zweiter und dann mit Nicole 82 das Ganze zu gewinnen. Ist ja auch mal eine Serie.
Ja, und gerade in so einer Deutschland-Folge vom Eurovision Song Contest müssen wir natürlich Ralf Siegel erwähnen, denn der ist ja wirklich, also wenn Michael Schulte der Jesus ist, dann ist Ralf Siegel der Gott.
Auf jeden Fall. Und es hat ja auch wirklich sehr häufig funktioniert. Mit Wind 87, Zweiter. Mikado 94, Dritter. Also ist, oder auch Syrprinz, Reise nach Jerusalem. Auch von Ralf Siegel 99, Dritter. Er lag zwar auch mal daneben, aber man muss sagen, die Erfolge sprechen trotzdem für ihn. Und nur weil es in den letzten Jahren vielleicht dann, wenn er mal was zum ESC gebracht hat, in den letzten Jahren war es ja dann, wenn mal mit San Marino, nicht mehr so funktioniert hat, ist vielleicht auch einfach nur ein Zeichen, dass er nicht mehr den absoluten Geist der modernere Musik getroffen hat, aber für die Zeit, in der er aktiv war und auch jünger war, da hat er absolut den Zeitgeist getroffen und hatte da wirklich ein Händchen für. Und vieles, was er angefasst hat, ist direkt zu Gold geworden.
Und er liebt den ESC bis heute. Und sagen wir mal so, wenn wir hier eines Tages auch keine Zuhörenden mehr haben, wir podcasten ja auch trotzdem weiter.
Das stimmt. Nein, aber das muss man sagen, bei allem, was teilweise manchmal medial ein bisschen hämisch gewesen ist in den letzten Jahren, der Mann hat wirklich sehr viel Großes geleistet. Und das muss man auch über deutsche ESC-Geschichte sagen, weil eine ESC-Geschichte in Deutschland ohne Ralf Siegel gibt es auch nicht.
Nee, das stimmt. Und eine ESC-Geschichte ohne die Guilty Pleasures des ESC, die gibt es auch nicht. Und zum Abschluss, bevor wir die Folge mal beenden, für alle, die sich wirklich hart in die Materie hineinbegeben wollen. Johannes, wollen wir noch mal eben kurz ein paar Anspieltipps geben von Vorentscheid-Songs aus Deutschland, die wir nie vergessen werden?
Ja.
Also ich gebe mal nur ein paar Stichworte von Dingen, die muss man aber dann bei YouTube eingeben, weil die nur, nur visuell wirken. Ich sag nur Slatko, die Kelly Family oder Rudolf Mooshammer.
Ja.
Alle waren beim Vorentscheid dabei. Und es gibt ganz viele tolle Perlen oder Erinnerungen an den deutschen Vorentscheid von Liedern, die auf die ESC-Bühne vielleicht gemusst hätten oder vielleicht auch nicht.
Lying, Scooter, Mia, da unter anderem auch. Hätte ich auch alles drei wirklich tatsächlich gerne dann auf der ESC-Bühne gesehen.
Am allermeisten, wie du sagst, auch Lying. Ich sage das auch zum 17. Mal in diesem Podcast, wie die da auf ihren Sportfahrrädern auf der Bühne geschwitzt haben und den Bizeps, Trizeps. Mein Gott.
Das hätte funktioniert, ich bin mir sicher. Ich
hätte es so gerne 2015 in Wien auf der Bühne gesehen. Ja. Aber Highlights aus den Vorentscheiden, die wir in der letzten Zeit geguckt haben, eins war auf jeden Fall Ellie Ryan mit Where You Love.
Ja.
Ein sehr modernes Lied, was es nicht zum ESC geschafft hat und mit einer sehr interessanten Sängerin, die darüber auch gemotzt hat.
Ja, die hat zumindest ein gewisses Charisma, ne?
Ja.
Es war auch irgendwie so, aus ihrer Sicht kann ich es ja auch irgendwo verstehen, waren wir an den Quoten auf einmal nach Veröffentlichung des Songs, glaube ich, Top 10. Und als der Vorentscheid dann gelaufen ist, war man dann wieder ganz unten, nachdem Ellie Ryan nicht ausgewählt worden ist. Weil der Song war wirklich gut.
Ja, ich meine, das passiert in den besten ESC-Ländern. Da kann man immer nicht von ausgehen. Aber das macht es ja auch spannend. Ansonsten würde ich sagen, spielt doch noch mal gerne die knappe Zweitplatzierte von 2012. Ornella De Santis mit Quietly, eins meiner Herzenssongs. Ich habe so oft angerufen mit dieser scheiß Live-Tabelle und das hat nicht funktioniert. Oder als letztes würde ich euch empfehlen, Monrose mit Even Heaven Cries. Auch mit einem Vorentscheid rausgeflogen. Aber es spiegelt auch so meine Jugend in den 2000ern wieder. Ich hätte auch so gerne Monrose beim ESC gesehen.
Dem ist leider nicht so, Bernhard.
Leider nicht. Aber damit muss man als ESC-Fan ja in erster Linie klarkommen. Es wird kaum ein Lied gewählt, was man sich wünscht. Man muss ja immer gucken, dass auch eine Kollektiventscheidung getroffen wird. Man muss damit klarkommen. Auch wenn der Favorit mal nicht ins Finale kommt beim ESC oder den Sieg knapp verpasst. Ich habe alles schon erlebt und das hat mich stärker gemacht.
Wie sagt man es nochmal? Das ist jetzt immer so mein Wahlspruch. Demokratie ist nicht einfach, weil es heißt ja nicht immer, dass die eigene Meinung durchgesetzt wird. Da muss man auch mit klarkommen.
Ja, und bevor es hier politisch wird, das wollte ich nämlich auch nochmal sagen, der ESC ist nicht politisch. Nochmal eben einen kleinen Ausblick auf das, was podcasttechnisch von uns jetzt in den nächsten Tagen kommt. Beziehungsweise, was ihr euch im Fernsehen auch ansehen könnt. Denn wir haben passend zum Valentinstag ja jetzt übermorgen die erste Show Chefsache 2025. Ja. Und am 15.02., einen Tag später, dann bereits die zweite Show. Ihr werdet dort insgesamt 24 Menschen oder Acts kennenlernen, die gerne für Deutschland zum ESC fahren werden. Und dann wird in diesen Shows erstmal der Kreis etwas kleiner gemacht und von der Jury ausgewählt, wer ins Halbfinale kommt.
Genau. Das Halbfinale läuft dann am 22.02., also eine Woche später. Dort wird dann in der letzten Show im RTL ausgewählt, wer denn ins große Finale in die ARD rückt, das entscheidet auch noch weiterhin eine Jury, genau wie in den Vorrunden.
Genau, und der verrückte bunte Mann, der im Publikum dauerhaft winkt, das bin dann ich.
Ja, Das große Finale, wo du ja auch Karten für hast und weiter gewunken wird ohne Ende, bis sie dich aus der Show tragen, ist dann am 1.3.
Genau, dort wird dann nur das Publikum entscheiden, wer mit seinem ESC-Song dann nach Basel fährt. Und das Allerwichtigste ist, immer wenn so eine Show gelaufen ist, ein paar Tage später gerne mal gucken, ob ein neuer Podcast von uns rausgekommen ist. Wir nehmen das Ganze natürlich auseinander. Wir wissen zum Zeitpunkt jetzt nicht, ob wir vorher schon irgendwelche Songs bekommen werden. Alle News verwurschteln wir natürlich hier an dieser Stelle und sprechen ganz ausführlich darüber, wie das in Deutschland läuft. Und geben ungefragt natürlich wieder mal unseren Senf dazu.
Aber natürlich. Auf jeden Fall werden wir da genau berichten und können dann, sobald die zweite Show gelaufen ist, auch wieder tagesaktuell berichten. Und wir machen bestimmt auch noch einen Ausblick auf so ein Finale.
Das ist die Info für alle, die jetzt nur an dem Vorentscheid interessiert sind und für alle, die den ESC insgesamt verfolgen. Jeden Mittwoch kommt von uns eine brandneue Podcast-Folge raus und da sprechen wir unter anderem ja auch über Vorentscheide in ganz Europa, über die Acts, die für den ESC 2025 schon feststehen, über alle Skandale, die bis jetzt gelaufen sind und glaubt mir, das ist schon ordentlich was.
Ja, es ist nicht wenig dieses Jahr bisher. Allerdings bis auf der eine Skandal alles in einem okayen Rahmen. Nicht so schlimm wie letztes Jahr.
Das stimmt.
Gut. Ansonsten, unsere nächste Podcast-Folge erscheint am Sonntag, den 15.02.
Da hört ihr uns wieder. Und dann wünschen wir allen an dieser Stelle sehr, 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 sehr viel Spaß und gute Unterhaltung am 14. und am 15.02. im RTL.
Guckt bis dahin auch auf unsere sozialen Netzwerke. Vielleicht seht ihr ab und an, wie Bernhard sich in der Sonne bräunt oder so.
Natürlich.
Da könnt ihr unter anderem die sozialen Netzwerke, wo er sich bräunt, könnte unter anderem TikTok sein.
Ja, schaut auch gerne bei unserer Seite des Podcasts auf Instagram vorbei.
Oder bei YouTube.
Genau.
Dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer bis dahin.
Auf Wiederhören.